Kann Lernen leicht sein? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns jetzt in der Lebenshilfe. Mein Name ist Sabine Böhler. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe der Alltagswerkstatt mit dem Psychotherapeuten und Bestseller-Autoren Dr. Jakob Derbolowski. Er ist Arzt für Psychotherapie und Umweltmedizin. Er ist ausgebildet unter anderem in Psychoanalyse, Psychodrama, Verhaltens- und Gesprächstherapie. Und seit mehr als 25 Jahren leitet Dr. Jakob Derbolowski das Institut für Psychopädie. Zusammen mit seinem Vater hat er das Buch geschrieben, den Bestseller geschrieben, Liebenswert bist du immer, so stärken sie ihre seelische Gesundheit. Und weitere Bücher sind inzwischen aus seiner Feder entstanden. Und all diese Bücher sind gespickt mit Hilfestellungen aus der Psychopädie, mit Tipps, wie wir unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, ja zu uns selbst und zu Gott stärken und tragfähig leben können. Psychopädie ist eine Verhaltenserziehung und Herzensbildung, deren Ergebnisse von jedem sofort in sein Leben und in seine Umgangsweise mit sich selbst und anderen eingebracht werden kann. Dr. Jakob Derbolowski ist in gewohnter Weise mein Studiogast und ich darf ihn ganz herzlich begrüßen. Hallo und guten Morgen.
Ich grüße Sie auch herzlich, Frau Böhler.
Also heute geht es in der Alltagswerkstatt um das Lernen. Und liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen denn mit dem Lernen, wenn es darum geht, etwas Neues zu erlernen? Freuen Sie sich darauf? Sehen Sie es als eine Herausforderung an, die es sich zu stellen lohnt? Oder gehören Sie eher zu denen, die sagen, ach, ich habe genug gelernt in meinem Leben, das tue ich mir nicht mehr an, mich da in das ein oder andere hinein zu fummeln, einzudenken. Ach, jetzt sind die Jungen dran, die sollen mal machen. Und da sind wir auch schon bei einer weiteren wichtigen Frage, die wir heute in unserer Alltagswerkstatt ansprechen wollen, nämlich die Jungen, nämlich die Kinder. Wie motivieren wir unsere Kinder und Jugendlichen, ja, zum Lernen? Das kennen Sie sicherlich, als Sie noch klein waren, da konnte man sie gar nicht stoppen, Neues auszuprobieren und zu erlernen. Und jetzt, wo sie schon größer sind und es um Schulaufgaben geht oder das Musikinstrument nun intensiv zu erlernen, da lässt die Motivation auf einmal nach und anderes ist wichtiger, wie zum Beispiel heutzutage das Smartphone und der Computer. Das steht hoch im Kurs und diese Fertigkeiten wollen und ich würde auch sagen, müssen sicherlich auch erlernt werden. Ja, kann Lernen leicht sein? Unser Werkstück heute in der Alltagswerkstatt mit dem Psychotherapeuten und Bestseller-Autoren Dr. Jakob Derbolowski. Ja, Herr Dr. Derbolowski, es gibt so einen Spruch, der da heißt, man lernt nie aus. Und doch liegt nicht selten eine seltsame Spannung in der Luft, wenn einem dieser Satz in den Sinn kommt. Welche Bedeutung hat das Lernen? Wozu dient es?
Naja, diese Spannung, um das zunächst zu nehmen, ist sehr verständlich, denn das hängt damit zusammen, dass wir im Laufe der Zeit, gerade in unserer Jugend, zunehmend gelernt haben, dass Lernen mühsam ist oder sein kann, dass Lernen nicht unbedingt immer erfreulich ist und dass man vieles gelernt hat im Leben, was man später scheinbar nicht so braucht. Das macht also diesen Spruch etwas spannungsgeladen, will ich es mal so sagen. Ich jedenfalls kenne keine Menschen, die Lernen grundsätzlich und immer als positiv erlebt haben. Und lebenslang Lernen ist natürlich etwas, was in einer sich wandelnden Zeit ja immer wieder gefordert wird. Das heißt also zum Beispiel am Arbeitsplatz oder woanders haben wir eine Verdopplung des Wissens in kurzer Zeit, eine Vermehrung des Wissens, eine Veränderung der ganzen Vorgänge. Unsere Industrie befindet sich in einem Umbruch und das bedeutet für alle Anwesenden, hinzuzulernen. Und wir haben dann auch ein Problem, was wir ja öfter sehen, dass wir sagen, okay, wenn wir die älteren Menschen früh in Rente schicken, woher sollen dann die Jungen noch lernen? Das, was sie nachher brauchen. Denn die Erfahrung der Alten ist natürlich auch wieder etwas, wo die Jungen von lernen wollen und sollen. Ja, nun wollen sie das nicht immer, weil es nicht immer schmackhaft gemacht wird. Und damit haben sie eigentlich ein Grundprinzip der Lernproblematik angesprochen. Wenn man grundsätzlich davon vom Lernen ausgeht, das hat Steffen Gould so schön geschrieben, ist es einfach. Denn der menschliche Geist ist wie ein Schwamm mit erstaunlichem Aufnahmevermögen und großer Saugkraft. So funktioniert er, wenn wir auf die Welt kommen. Und er schreibt weiter, jedenfalls dann, wenn seine Poren durch die richtige Ausbildung und Motivation offen gehalten werden. Das heißt, wenn es uns gelingen würde, den Kindern, wenn sie auf die Welt gekommen sind und dann hier das Leben erfahren und lernen, wenn es gelingen würde, die Ausbildung so zu machen, dass sie sozusagen ständig oder überwiegend lustvoll erlebt wird von den Kindern. Und hinzu kommt, dass die angeborene Neugier, also die Lust auf Neues, die Gier auf Neues, nicht zu sehr in Schach gehalten wird. Das ist allerdings schwierig, weil gerade diese Neugier etwas ist, was uns als Erwachsene bedrängt. Denn wir werden davon eingeschränkt, wir müssen dafür Raum geben. Denken Sie mal an ein Beispiel, ein Kind hat die Neugier zu erfahren, wie es unter dem Lack des neuen Autos des Vaters aussieht.
Oh je.
Ja, da stellt sich dann schon die Frage, wie sehr wir dieser Motivation, diesem Wissensdrang dann tatsächlich Schranken setzen oder das aushalten können. Ja, da kommt dann der Spruch, so weit geht die Liebe nicht, ne? Das heißt also, die menschliche Liebe ist insoweit begrenzt, als wir eben doch tatsächlich nicht alles aushalten, was Neugier eben tatsächlich will. Und das führt dann auch wiederum bei den anderen zu Erfahrungen, die besagen, dass zu viel Neugier auch nicht gerade gut ankommt. Okay? Mhm. Und nun ist die Frage, die Sie gestellt haben, wenn es grundsätzlich geht, muss man sagen, erfreulicherweise ist Neugier angeboren. Erfreulicherweise reagiert der Mensch auf Neues und auf Erfahrung mit Öffnen und nicht mit Verschließen. Sonst könnte er das Leben gar nicht bewältigen.
Aber dann kommen wir gleich zum Nächsten. Also ich habe das oft gehört in meiner Kindheit, sei nicht so neugierig.
Ja, warum? Das ist ja eine Frage, die wir alle kennen. Das ist natürlich eigentlich dumm. Nun haben wir das Wort Gier drin. Das Wort Gier mögen wir nicht so gerne. Ja? Wenn Sie sagen würden, sei nicht so wissensdurstig, dann würde eigentlich jedem einfallen, dass das eigentlich blöd ist, dass man eigentlich froh sein kann, wenn ein Kind wissensdurstig ist. Mhm. Wenn es aber neugierig ist, dann sagen wir, wir haben Herrschaftswissen, wir enthalten dem das vor. Ja, das ist auch eine Frage der Macht und außerdem bedrängt uns die Gier. Ich glaube, jeder kennt das, auch Ältere, besonders als Großeltern. Opa, warum ist das so? Und dann das Insistieren, ja? Und Fragen, die man als Erwachsener vielleicht schon x-mal für sich beantwortet hat oder auch nicht, aber sie jedenfalls für unwichtig hält. Also das komische Beispiel, was dann gerne kommt, ist, warum ist die Banane krumm? Und dann die Antwort darum, nicht? Ich will nicht unbedingt von der Sexualerziehung, aber in vielen Bereichen ist es so, dass wir sagen, das sind Bereiche, wo die Kinder vielleicht noch nicht so weit sind oder und so weiter und es geht sie jetzt noch nichts an. Und dann fragen die und fragen und gehen einem so auf den Geist, dass dann die Antwort kommt, hör doch mal endlich damit auf, lass mich doch mal ein bisschen in Ruhe, sei nicht so neugierig. Und wenn das Kind nun erlebt, dass sein Forscherdrang, dass sein Lernmotivation, sein Lernwille bedroht wird, dahingehend, dass es erfährt, wenn du damit nicht aufhörst, dann mag ich dich nicht. Dann wird es seinen eigenen Drang hemmen und hemmen müssen und insofern sich beim Lernen behindern.
Auf der anderen Seite, Herr Dr. Derbolowski, sprechen Experten davon, dass regelrecht eine gewisse Hysterie ausgebrochen sei, Kinder zu fördern und dass wir heute dazu neigen, schon in sehr jungen Jahren viel hineinzustopfen in die Kinder. Denken wir an die Englischkurse zum Beispiel im Kindergarten. Oder im Mutterleib sogar schon, genau. Ich höre immer Englisch für Anfänger in der Schwangerschaft. Aber Da liegt mir die Frage auf den Lippen, wann ist es denn angesagt, jetzt ein Kind zu fördern und wann ist es angesagt, einfach es, sage ich mal, zu lassen und mit der Neugierde auch mitzuschwingen, mit dem Wissensdurst, mit dem Natürlichen.
Ein Kind zu fördern ist immer angesagt. Die Frage ist nur, wie. Man kann es überfördern, überfordern, man kann es unterfordern. Ein Kind, das nicht angemutet wird durch das Leben, das nichts sieht oder nichts erlebt, was neu ist und was einen gewissen Reiz ausübt, dann wird es verkümmern an seiner Seele, an seinem Leben. Das heißt, es ist durchaus so, dass Kinder Angebote brauchen. Nur es ergibt sich hier das Problem, dass das Kind eine andere Vorstellung hat von dem, was es angeboten bekommen möchte und was für das Kind auch vielleicht gerade angemessen ist. Und das, was wir anbieten, bieten wir sehr häufig aus unserer Sicht des Erwachsenen an. Nämlich aus der Sicht, ich möchte das, weil ich mein Kind liebe, sehr ausdrücklich gesagt, möchte ich, dass es mal besser hat, dass es ihm mal besser geht. Ich möchte ihm meine Erfahrungen aufdrücken. Ich habe also versäumt, Englisch zu lernen, Klavierspielen zu lernen und so weiter. Und das empfinde ich heute als Manko. Und damit mein Kind das nicht erlebt, werde ich ihm alles das aufdrücken. Man kann vorsichtig fragen dabei, ob das manchmal nicht eigentlich so ist, dass das Kind dafür benutzt wird, das eigene Versagen etwas auszugleichen und das Kindeswohl nicht zwingend im Vordergrund steht. Okay? Das heißt, wenn Sie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Sie gehen in ein Geschäft, Sie wollen Brot kaufen, also Sie haben Hunger und es geht um Brot. Und jetzt kommen Sie in eine Abteilung mit 187 Sorten Brot. Ja, da sehe ich schon, nicht? Da,
Bin ich erstmal überfordert.
ja, da verdrehen Sie die Augen und sagen, was soll das Ganze, nicht? Gebt mir irgendeins, ich will gar nicht genauso viel wissen. Und sehen Sie, so ist das für Kinder eben auch. Sie kriegen oft, sie kriegen oder sagen wir mal in bestimmten Fällen. Sie kriegen enorme Angebote, sie kriegen enorme Fütterung, wenn sie so wollen, und sind gar nicht, man lässt ihnen gar nicht die Zeit, dass es in ihnen reift, dass es ankommt, dass sie in Wirklichkeit entscheiden, was sie wollen, wohin sie wollen und wie viel sie auch verdauen können. Ja, das heißt, man kann Menschen auch einfach füttern, ohne Rücksicht drauf, ob sie Hunger haben oder wie viel noch reinpasst. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn es dann so ist, dass dann zum Schluss rauskommt, also mir macht das Ganze überhaupt keinen Spaß.
Und an diesem einfachen Beispiel mit dem Brot, wenn wir das aufs Lernen übertragen, heißt es für uns als Erziehungsberechtigte, als Begleiter von Kindern, dass wir immer danach schauen, auch was braucht das Kind? Was braucht gerade ein Kind zur
Sagen wir mal
Unterstützung?
lieber, was will es haben? Wo
Oder
ist
was?
es offen? Wo ist es neugierig? Denn wenn wir sagen, was braucht das Kind, denken wir schon wieder, was meinen wir denn, was für das Kind wichtig und richtig wäre? Nur ob es dazu motiviert ist, das wissen wir nicht. Okay? Ich weiß zum Beispiel, dass es für Kinder sehr schwierig ist, ein Musikinstrument zu lernen, für viele Kinder. Warum? Weil sie nicht sehen, was sie davon haben. Das macht zunächst mal Spaß, wenn Sie sehen, so ein Kind sieht ein Klavier, dann geht das hin oder ein anderes Musikinstrument und spielt daran rum. Es sieht aber nicht, dass es irgendwie weitergehende Erfolgserlebnisse hat und es kann auch noch nicht entscheiden, dass wenn es das jetzt macht, dass es dann in 5 Jahren vielleicht einen Erfolg damit hat. Und das ist eine große Schwierigkeit, hier richtig zu reagieren, also diesen Impuls des Kindes, das kennenzulernen, damit rumzuspielen, nicht zu blockieren durch Überforderung, dass es also sofort in gewisse Regeln reinkommt und in gewisse belastende Übungseinheiten und so zielorientiert ist, sondern dass es eben spielerisch genug bleibt, bis erste kleine Erfolge sich einstellen und die dann wiederum das System von selbst nähren.
Kann Lernen leicht sein? Das ist das Thema heute in der Alltagswerkstatt mit dem Psychotherapeuten, Bestseller, Autoren Dr. Jakob Derbolowski. Herr Dr. Derbolowski ist Vater von 2 Erwachsenenkindern und inzwischen auch Großvater. Also wenn wir heute mit Ihnen über das Lernen sprechen, dürfen wir auch teilhaben an Ihren Erfahrungen. Eine Frage, Herr Dr. Derbolowski, die ich mir auch immer wieder stelle, auch wenn ich andere beobachte oder mich selber, dass ich mich frage, wie lerne ich oder wie lernen wir eigentlich leicht und was macht uns das Lernen schwer oder was haben Sie da auch beobachtet?
Naja, eins haben wir ja gesagt. Erstens, oder wir haben zwei Dinge schon gesagt. Erstens geht es darum, dass wir das, was das Kind lernen will, ihm so anbieten, dass es ihm auch schmeckt. Also, dass wir zum Beispiel sagen, wenn das Kind was essen soll, dass wir dann gucken, was mag es denn, dann wird es gerne essen, okay? Mhm. Oder wenn es etwas noch nicht kennt, dass wir das aber so zubereiten, dass das für das Kind zugänglich ist. Und das Zweite ist, und das ist eben eine Sache, die ja heute inzwischen auch die Neurophysiologie und so weiter belegen, dass es darum geht, die Motivation nicht zu töten oder nicht abzuwürgen, sondern zu fördern. Das Ergebnis von Motivation oder Motivation entsteht zum Beispiel dadurch, dass jemand etwas tut und damit Erfolg hat. Und jeder kleine Erfolg führt im Gehirn dazu, dass Substanzen ausgeschüttet werden, die gute Gefühle machen. Mhm. Und gute Gefühle wollen wir haben, also motiviert mich das noch mehr zu lernen. Und hier eben auch auf anderes zu verzichten dafür und so weiter.
Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, die erste Hörerin vielleicht mit hineinzunehmen in unsere Alltagswerkstatt. Frau Dold, aus Staufen haben Sie uns angerufen. Ich begrüße Sie herzlich.
Ja, das habe ich aus Staufen angerufen. Ich grüße Sie herzlich. Es geht um einen Fall meiner Schwester, die schon älter ist, Zahnärztin war und für ihre beiden Kinder immer das Beste wollte. Und diese beiden Kinder, die durften oder mussten früher reiten lernen, Musik lernen, Tennis spielen lernen. Mhm. Und heute sind es viele Jahre schon, liegt die Mutter im Altenheim und hat furchtbar gelitten, weil das Kind, der die Tochter ihr heute vorwirft, sie hat alles machen müssen. Sie hätte das gar nicht gewollt. Die Mutter hat gemeint, sie macht ihrer Tochter eine große Freude. Und dabei, sie war sogar eine gute Klavierspielerin geworden. Mhm. Aber heute ist es umgekehrt. Mhm. Die Tochter macht heute der Mutter Vorwürfe.
Ja, das ist ein häufiges, gar nicht so oder jedenfalls nicht so seltenes Problem, weil die Frage ist, wenn, also erstens mal, dass die Eltern für ihr Kind das Beste wollen, davon gehe ich mal grundsätzlich aus. Und deswegen ist es eben leider so, dass wir das den Kindern das Beste antun, was wir für das Beste halten, aus unserer Sicht. Aus Sicht der Kinder ist es aber gar nicht unbedingt so. Und das, was den Kindern häufig dann passiert, ist das, was sie wollen und wo sie motiviert sind und wo sie Lust zu haben, dass das abgewürgt wird zugunsten von einer Sache, die gemacht werden muss. Und alles muss, wissen Sie, ist ja etwas, was uns nicht ganz so lieb ist. Das, was wir möchten, das motiviert uns. Das, was wir müssen, naja, das tun wir halt nun gerade. Und wenn wir einem anderen etwas Gutes tun, das gilt ja auch für das Leben des Erwachsenen, wenn wir einem anderen etwas Gutes tun wollen oder das Beste für ihn wollen, dann empfiehlt es sich, wenn man Konflikte vermeiden will, auch zu gucken, was will der eigentlich selber? Weil auch in Partnerschaften und so weiter, merkt man dann in Paarberatungen und sonst später immer wieder, jeder will dem anderen was Gutes tun und sieht aber gar nicht, was der will. Und dann macht er etwas, was vielleicht ganz entgegengesetzt ist.
Ja, ja. Ja, das also ich denke, dass man zuerst ein bisschen abwarten muss und das Kind beobachten, welche Lieblingsdinge es gerne hat, was es gerne macht oder wozu es sogar begabt ist. Mhm. Und wird für etwas ganz anderes festgelegt. Also in dem Fall war es sogar tragisch, weil die Eltern sich ganz bestimmt 2 Jahre zurückgesetzt gefühlt haben, weil die Kinder scheinbar undankbar sind.
Ja, ja, das erleben Eltern leider sehr oft so, ja. Obwohl es gar nicht so ist.
Nein, ja. Das ist nicht so.
Ja, aber es ist eben für uns so. Das ist schon sehr richtig, was Sie sagen. Und es ist eben so, es wurde einmal gesagt, dass Kinder sind im Grunde genommen ja fertige Geschöpfe. Und Erziehung heißt, dem Kind dazu zu verhelfen, das, was es ist, in dem Rahmen der Sozialisation angemessen zu verwirklichen. Und nicht es dazu zu bringen, das zu verwirklichen, was andere für angemessen halten. Aber dafür gilt eben, wie Sie gesagt haben, man muss eben mal gucken, was interessiert das Kind. Nun weiß das Kind natürlich nicht alles und es kommt eben auch darauf an, dass Eltern die Kinder, das gilt aber auch für Erwachsene, wenn jemand etwas lernen soll, dass er angemutet wird. Das heißt, dass er einen Reiz bekommt, dass er sieht, da geht etwas, zum Beispiel, wenn die Mutter gerne Klavier spielt und immer Klavier spielt und guter Laune ist, wenn sie Klavier spielt, dann kann es sein, dass das Kind sagt, das möchte ich auch. Dann, auch wenn es vorher das vielleicht selber nicht gedacht hat, so dass hier die Lust entsteht und die Lernfreude. Denn Lernen hat etwas damit zu tun, dass wir auch Lust haben, einer Sache nachzustreben. Wir sprechen immer von Vorbildern. Wir brauchen Vorbilder für die Jugend, weil wenn sie Vorbilder haben, denen eifern sie nach. Da sagen sie, so wie der möchte ich auch sein. Und das ist etwas, wo man beim Kind das nicht unbedingt sehen muss, dass es sich dafür interessiert, primär, sondern man muss sein Leben selber so lustvoll und gesund vorleben. Dann wird es auch einen Reiz haben für das Kind, das lernen zu wollen.
Also das andere, was ich noch sagen will, ist, da war die kleine Sarah, die sollte Kinderpflegerin werden. Mhm. Ja, also und eines Tages hat sie etwas gemalt und zwar so wunderbar gemalt, dass die Mutter gemerkt hat, da ist was. Die könnte eigentlich mal an ein Theater und mal dort probieren, ob sie malen kann. Ja. Und tatsächlich, die Sarah ist Bühnenmalerin geworden.
Na sehen Sie, das ist genau das, was Sie ja auch angeregt haben. Und das geben wir gern allen Hörern weiter.
Dankeschön für Ihren
herzlichen Dank.
Und für das Teilen auch von dem, was Sie erlebt haben auch und beobachtet haben in Ihrer Familie. Auf Wiederhören, Frau Doll.
Dankeschön.
Auf Wiederhören. Herr Schenke, auch Sie haben uns angerufen aus Elsdorf, das liegt bei Köln. Grüß Sie Gott.
Ja, recht schönen guten Tag. Ich Radio Horeb Team wieder begrüßen dürfen und auch Herrn Derbolowski. Mhm. Und zwar, ich bin Sozialpädagoge, allerdings schon in Rente, aber mich interessiert immer noch die Jugend und die Kindheit. Ich war heute Morgen auch im Kindergottesdienst. Und mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass Kinder für meine Begriffe nach dem Prinzip von Piaget die materiale Erfahrung mehr erfahren wieder. Denn wir haben so viele Schulabgänger aus Hauptschulen und so weiter, die sowas nicht erfahren haben oder gelernt haben. Und ich denke, über diesen Weg können die auch wieder Spaß haben an irgendeinem Beruf, den sie noch gar nicht entdeckt haben. Das wäre das Erste. Mhm. Und dann das Zweite wäre, Erfahrungen im medialen Bereich sind sicherlich auch wichtig. Aber ich denke, die materielle Erfahrung ist zunächst, bis zum 10. Lebensjahr auf jeden Fall wichtig und hinterher kann es ja jedes Kind oder der Jugendliche ausbauen.
Ja, danke schön, Herr Schenk. Das ist sehr wichtig und spielt mir sozusagen in meine Vorstellung. Denn wir haben seinerzeit, das heißt, dass mein Vater und auch meine Mutter haben da seinerzeit sich mit einer Form der Bemächtigungstherapie beschäftigt. Das ist eine Behandlungsmethode, wo der Umgang mit Material im Vordergrund steht. Wo Menschen also sich vertraut machen mit Unheimeligem und auch zum Teil eben Tabuisiertem. Zum Beispiel eben auch Lebensmittel mit den Fingern anzufassen und so weiter und mal zu spüren. Und hier sich ein Grundvertrauen in die Welt zu schaffen, eine Vertrautheit mit den Materialien, die das Leben bietet. Und wenn man das macht, ist das mit fantastischen Wirkungen. Zum einen und zum anderen passiert genau das, was Sie sagen. Der Appetit entsteht unter Umständen beim Essen. Das Anfühlen von Tonmehl oder das Malen mit Fingern oder was es alles da für Möglichkeiten gibt, um sich mit Unvertrautem vertraut zu machen, mit Unheimeligem sich heimatlich zu machen, das ist dann auch wieder etwas, wo man sich drin wohlfühlt später und wo man dann die Erfolgserlebnisse hat und Lust hat, eventuell da weiterzumachen. Ganz finde es ausgesprochen gut, dass Sie das sagen, weil ich selbst auch der Überzeugung bin, dass dieses tatsächlich haptische, dieses sich vertraut machen über das Sensorium, über den Umgang mit den materiellen Gegebenheiten des Lebens, heutzutage sehr weit im Hintergrund steht und den Menschen dadurch sehr viel Lebensreichtum und sehr viel Entfaltungsmöglichkeit und damit auch Lust zum Lernen vorenthalten wird.
Da fällt einem doch gleich wieder die alte Knete ein in ihren Pastellfarben, ja, aus denen wir sonst was uns Burgen gebastelt haben oder der Sandkasten.
Ja, wobei das eben in dem, wie wir das sehen, noch weitergeht. Es geht also gar nicht darum, dass man mit dem Material dann etwas erzeugt, was womöglich den Erwachsenen gefällt, was heute ja doch häufiger ist, dann muss ein Baum gemalt werden, der den Erwachsenen gefällt, sondern es geht darum, das Material als solches kennenzulernen. Ja. Das ist auch etwas im Übrigen, was wir heute teilweise jedenfalls und vorsichtig im Bereich der Entfaltung von Kreativität auch bei Erwachsenen einsetzen.
Ja, ich wollte nochmal drauf zurück, und zwar die Elemente wie Wasser, wie Erde, Sand, die Sie erwähnten und so weiter und so fort, dass die spielerisch entdeckt werden. Mhm. Und wie ich zum Beispiel habe erst mit 26 Jahren schwimmen gelernt. Mhm. Ich bin geboren in der Eifel und da gab es kein Schwimmbad. Mhm. Da haben wir nur im Wasser in der Matsche gespielt und so weiter. Und aber auch Sand, wie ich sagte, oder auch andere Materialien, die also in der Natur vorkommen.
Richtig,
auch
wie viele
Kinder kennen noch die Blumen? Die kennen noch Blumen pflücken. Wir haben der Mutter Blumen gepflückt, damit sie eine Freude hat und so weiter. Da wird ja auch Soziales mit verbunden.
Ja, ja, also wir können das sicher fördern, genauso wie wir fördern ja auch heute, dass Leute in den Zoo gehen, weil wir sonst ja gar keine Kuh mehr kennen, nicht? Das ist so eine Entwicklung unserer Zeit. Ich möchte aber gerne auf einen anderen Punkt kommen, den Sie gesagt haben. Es geht um das spielerische Lernen. Und Kinder lernen eben gern spielerisch. Das heißt, im Spiel gilt es nicht, etwas fertigzustellen, ein Produkt zu haben. Das ist so ungefähr so wie bei uns hier in der Sendung, in der Alltagswerkstatt. Wir haben ein Thema und mit diesem Thema, darüber reden wir, da gehen wir mit um, aber nicht das Ziel ist, dass wir nachher die vollkommene Lösung finden oder ein vollkommenes Produkt haben. Und das ist auch etwas, wo viel mehr Raum eigentlich sein müsste, mit den Dingen spielen zu lassen, weil wir wissen, es kommt dann doch irgendwie was ganz Interessantes nachher raus. Und wir lernen Mechanismen, wir lernen die Welt kennen, ganz im Sinne der Aussage, machet euch die Erde untertan im Sinne von, macht euch vertraut mit ihr und
vertraut
ihren Regeln. Ja?
Gut.
Dankeschön.
Dank für die Ausführung. Alles Gute.
Dankeschön
Ihnen. Dankeschön, Herr Schenk, für Ihren Anruf. Jetzt ist noch eine Dame in der Leitung, die mit Ihnen, Herr Dr. Derbolowski, sprechen möchte. Heute hier in der Alltagswerkstatt. Ja, unser Thema, kann Lernen leicht sein? Bitte schön. Grüße Gott.
Ja, zuerst zusammen guten Tag. Also ich habe eine Sohn, die jetzt 16 Jahre alt ist, und als er klein war, ich habe vieles Mögliches angeboten, aber er wollte nichts tun. Und jetzt hat er sich so abgekapselt, dass er wenig in Kontakt hatte mit den anderen Freunden, und er treibt keinen Sport und er nimmt eigentlich, er hat eine Defizit, diese ADHS. Der musste also bis letztes Jahr hat er diese Medikamente genommen, Ritalin, diese umstritten ist, und ich weiß nicht was.
Ja, ich weiß, das ist für eine Mutter ist so etwas ein sehr schwerer Zustand. Also da ist schon viel Mitgefühl, und es ist eben auch immer, es wird schwieriger, je länger so etwas anhält. Und ihr Sohn hat ja offensichtlich erlebt, dass so, wie er sich der Welt bemächtigen will, wie er lernen will und so weiter, dass das nicht besonders gut ankommt. Und insofern scheint mir, dass er da in gewisser Weise im Moment etwas resigniert hat, dass es nichts für ihn gibt, was ihm so richtig Lust macht im Sinne von, damit könnte ich Erfolg haben. Das würde mir persönlich für mich was bringen. Es ist ja auch ein Problem vieler Kinder, dass sie eben auch lernen müssen, lernen dürfen, würde ich sagen, dass sie lernen für sich. Ist nicht so einfach, weil ein Kind lernt zunächst einmal, dass es das Lernen etwas ist, was man für andere tut, damit man den anderen gefällt. Und die Umsetzung dann, dass man es für sich tut und dass man sein Leben leben muss und dass man sein Leben erfreulich gestaltet, die ist relativ schwierig. Und ich würde meinen, dass Sie, das haben Sie ja vermutlich auch schon getan, dass Sie hier sich fachkundiger Hilfe zukommen lassen. Und
der ist schon in Betreuung.
Ja, das kann man nur wünschen, dass es gelingt, ihm wieder irgendwo mit irgendetwas Lust zu machen. Dass er also
ja,
sieht,
der Spieler, was er ihm Spaß macht, ist nur am Computer zu spielen und nichts anderes.
Ja, ja, das ist so eine Sache, wo die Kinder Lust dazu haben, solche Kinder, die dieses Problem haben, weil sie dort Erfolgserlebnisse haben. Sie sehen, sie werden besser und sie erreichen höhere Levels und das macht ihnen Glücksgefühle und im Leben haben sie das nicht. Also kommt es darauf an, dass es gelingt, auch im Alltag, auch im Leben, diesen Kindern zu zeigen, dass es hier Erfolg geben kann. Okay? Nicht so einfach.
Nein, es ist nicht einfach, obwohl er in der Schule also verstanden hat, wenn er sich bemüht, dass er Erfolg haben kann.
Ja.
Er hat schon diese Bewusstsein, diese Selbstbewusstsein erreicht, aber ins Leben hat er...
Naja, aber er hat ja doch erlebt, dass er so wie er ist mit seiner Art und seiner Lebendigkeit und seiner Lebhaftigkeit und vielleicht auch, wenn Sie so wollen, seiner Zerstreutheit, dass er damit nicht so gut ankommt. Und wenn sich jemand eben mit dem, wie er ist und was er ist, so nicht angenommen fühlt, dann ist es sehr schwierig.
Ja,
und da braucht man dann entsprechende Hilfe, dass dieses Kind erst mal lernt, dass er, so wie mein Buchtitel heißt, dass es immer liebenswert ist, egal was es tut. Auch wenn es den ganzen Tag Computer spielt, bleibt es ein liebenswertes Kind und es bleibt mein liebenswertes Kind. Das ist die Grundvoraussetzung, die das Kind als solches erfahren muss. Oft erleben die Kinder aber, dass sie das nicht sind und dass sie eigentlich nur stören und dass sie eigentlich alles falsch machen. Und da muss man von weg.
Okay, vielen Dank.
Bitteschön.
Schönen Tag noch.
Ihnen auch.
Auf Wiederhören. Kann Lernen leicht sein? Das Lernen, das ist unser Werkstück heute hier in der Alltagswerkstatt. Und wir sprechen in der Alltagswerkstatt auch immer mit Ihnen. Liebe Zuhörer, Sie können uns anrufen, mitsprechen. Zum Beispiel die Frage auch an Sie, wem von Ihnen fällt es schwer zu lernen? Und was tun Sie vielleicht auch dagegen, auch im Erwachsenenalter? Das könnte so eine Werkstattsfrage sein.
Naja, die Frage, die Sie ja mir auch gestellt haben, kann Lernen leicht sein? Im Übrigen passt das ja sehr gut in das Thema Lebenshilfe, weil Lebenshilfe hat ja zum Inhalt, Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man Leben lernen kann. Ja, und da kann man sagen, wann ist denn Lernen leicht? Nun, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, ist Lernen leicht. Das ist einmal, wenn der Betreffende Zugewinnwunsch hat oder Eroberungsdrang, das, was wir mit Neugier auch bezeichnet haben. Und das muss eben gleichzeitig auch sich für mich in irgendeiner Weise lohnen. Ja, wenn ich da Ablehnung erlebe, dann kann mich das bremsen. Das Zweite ist, dass wenn wir Dinge machen oder erleben, dass wir sie mit wünschenswerten Gefühlen verknüpfen. Dass wir also merken, uiuiui, das schafft in mir gute Gefühle, das macht Spaß, dann motiviert mich das. Und das Dritte ist, dass wir es spielerisch und mit Spaß verbinden. Und letztlich, was ich eben ganz besonders wichtig finde, und so ist das ja bei Kindern, sie lernen ja von anderen, die Frage, dass wir Vorbilder sind. Und bei Vorbildern gibt es noch eine Schwierigkeit. Es gibt Menschen, die zum Beispiel Vorbilder sind bei irgendwelchen Dingen, also zum Beispiel bei Ernährung, die sich gesund ernähren und die da die entsprechenden Regeln befolgen. Dann könnte man sagen, das sind Vorbilder. Wenn die Kinder aber nun erleben, wie ungern oder wie gequält die Betreffenden diese Diäten einhalten, also wie wenig Freude das macht, sondern dass man das eigentlich nur tut, weil man es muss, aber nicht, nicht lustvoll erlebt wird, dann werden die Kinder das nicht lernen wollen. Sie werden also sagen, es mag ja alles richtig sein, aber macht keinen Spaß. So will ich nicht sein. Ja, und dann lernen sie es nicht. Das heißt, wenn wir also möchten, dass Kinder Dinge lernen, dann ist das Erste und Wichtigste, dass wir ihnen Vorbilder geben, die sie oder die das, was sie vorgeben, lustvoll erleben. Um ein einfaches Beispiel zu sagen, ich habe mal jemand betreut, der ist sehr in eine leitende Position gekommen in einem Wirtschaftsunternehmen, und auf die Frage, was ihn dazu motiviert hat, diese ganzen Mühen auf sich zu nehmen und das zu lernen, da hat er gesagt, ich habe mal ein Praktikum gemacht und da habe ich gesehen, was die alles haben, an Autos, an Möglichkeiten und wie gut es denen geht. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch. Und das hat ihn extrem motiviert, so schnell wie möglich diese Dinge zu erlernen und so gut wie möglich, damit er möglichst rasch zu diesem Zustand kommt.
Jetzt ging es gerade um die Motivation zum Lernen, aber Herr Dr. Derbelowski, manchmal ist es doch auch so, dass Eltern auch gerne ihren Kindern zeigen, was sie alles können und denken, ach, damit motiviere ich vielleicht auch mein Kind. Doch nicht selten geht dieser Vorsatz und dieser Gedanke schlägt ins Negative.
Ja, man kann sich fragen, warum machen denn das Eltern? Zum Beispiel machen das Eltern, weil sie von ihren Kindern Anerkennung möchten. Und das wäre zum Beispiel eine falsche Motivation. Mhm. Kinder sind nicht dafür da, das anzuerkennen, was die Eltern gemacht haben und was die Eltern für gut finden.
Und was sie für ein Wissen haben, vielleicht in Erdkundegeschichte, in Literatur.
Ja nur,
oder.
Wissen wir ja, das erschlägt sie ja. Nicht? Kinder sagen manchmal, Vater weiß immer alles und alles besser, da habe ich sowieso keine Chance, also gebe ich gleich auf. Das heißt, er hat gar keine Erfolgserlebnisse. Nicht? Aber warum macht der Vater das? Ne? Weil er vielleicht selber das Gefühl hat, er wird nicht genug gelobt. Und das wäre natürlich toll, wenn dann die eigenen Kinder sagen, uiuiui, das machst du toll. Ja, dann ist das eine Streicheleinheit für die Eltern. Das kann so auch sein, ja.
Jetzt begrüßen wir mal weitere Zuhörer. Schön, dass Sie so zahlreich anrufen. Herr Meier aus Wuppertal, grüß Sie Gott.
Willkommen. Ja, schönen guten Tag auch zusammen. Ja. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin inzwischen 65 und bin seit, also vor 53 Jahren habe ich angefangen mit Klavierspielen. Und zwar, weil ich in Rechnen nicht so gut war in der Volksschule, hat der Klassenlehrer meinen Eltern empfohlen, mir Musikunterricht zu geben. Und ich kann mich nur erinnern, dass die Motivation nicht so besonders war.
Ja.
Aber sobald der Erfolg kam, nach so, zwei, drei Jahren, da festigte sich der Wunsch, Organist zu werden.
Ja.
Und das ist jetzt im Rückblick gesagt, obwohl es mir immer schwer gefallen ist zu lernen, mein Segen geworden, denn jedes Mal, wenn ich hier jetzt einen Gottesdienst oder eine Messe spiele oder was auch immer, kommt immer positives Echo, weil die Leute merken, dass ich mit Liebe spiele.
Genauso ist es, und genau das, was Sie gesagt haben, dafür danke ich Ihnen, ist ja, dass wenn es gelingt, dass man zum Beispiel als Erwachsener sieht, wo tendiert denn jemand hin, wo hat er Lust, wo hat er auch ein bisschen Erfolg, dieses dann zu unterstützen. Und das ist ja bei Ihnen diesbezüglich jedenfalls gut gelungen.
Okay.
Auch wenn Sie zu Anfang vielleicht lieber Erfolg in Mathematik gehabt hätten in der Schule.
Genau.
Ja?
Ich kann nur also danken.
Ja, vielen Dank Ihnen auch von uns.
Dankeschön auch.
Mhm.
Was mir da nochmal auf der Zunge liegt, Herr Dr. Derbelowski, wir sind doch in einer sehr stark leistungsorientierten Gesellschaft, auch wenn wir heute über das Lernen sprechen, kann Lernen leicht sein. Und Sie haben jetzt schon auch öfter davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir als Erwachsene oder auch Kinder, dass man ihnen Lust vermittelt am Lernen.
Ja.
Aber ein Erwachsener, der leistungsorientiert ist, wird doch jetzt sagen, es geht nicht um Lust, es geht auch darum, dass ich etwas lerne, was mir dient im Leben, dass ich mir einen Beruf daraus auch erstreben kann. Ja, aber dazu haben doch wenige Menschen Lust, weil die meisten haben doch Lust, vielleicht auf der grünen Wiese zu liegen und sich den Himmel anzusehen.
Also das glaube ich so nicht, sondern ich glaube, das Nichtstun, auf der grünen Wiese zu liegen und sich den Himmel anzusehen, ist manchmal ganz schön als Entlastung, aber wenn man sich es als Dauerzustand vorstellt, ist es doch wirklich fad, denn der Mensch ist so nicht angelegt. Der Mensch ist auf schneller, höher, weiter angelegt. Die ganze Evolution ist darauf angelegt, dass wir die Sachen voranbringen, dass wir uns weiterentwickeln und so weiter. Und das ist die immanente Lust in jedem zu lernen. Nur diese kann natürlich blockiert werden durch Misserfolge oder durch die falsche Richtung oder.
Durch zu viel, auch zu viel Leistungsdruck.
Und natürlich auch, ja, na, auch zu viel Leistungsdruck, weiß ich nicht. Aber durch zu viel Angebote, durch zu viel, dass man sagt, ich kann mich gar nicht entscheiden und was mache ich? Und der entscheidende Faktor, den Sie ja auch angesprochen haben, ist der, wo habe ich meinen Erfolg? Wenn ich nur Dinge mache, wo ich keinen Erfolg habe, ist das schwierig. Und solange ich der Meinung bin, dass mein Glück und meine Zufriedenheit und mein Leben davon abhängt, dass andere mich mögen, dass andere mir Anerkennung zollen und so weiter, ist das eben wahnsinnig schwierig. Mhm. Ja. Das Lustvolle, und das ist eigentlich erst dann oder ist dann gesund, wenn es eben darum geht, dass ich sage, das will ich und das möchte ich für mich, und ob die anderen mich dafür mögen oder nicht, das ist nicht mein Thema.
Und wo sind auch meine von Gott gegebenen Gaben und Fähigkeiten?
Da zitieren Sie ja die Bibel, nicht? Die Aufgabe des Menschen ist, mit seinen Talenten zu wuchern, aber wie will er das denn tun, wenn er sie gar nicht kennt? Also braucht er genügend Anmutung. Und wenn man älter wird, gibt es eben zwei Schwierigkeiten. Die eine Schwierigkeit ist, dass man meint, man hat schon so viel und braucht eigentlich, ist eh schon so viel. Und die andere Schwierigkeit habe ich jetzt vergessen.
Dann machen wir weiter mit einer Hörerin. Sie haben uns aus Bayern angerufen. Herzlich willkommen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ja, ich wollte sagen, ich höre mir jetzt die Sendung schon eine Zeit lang an und schon recht lange Ihre Sendung, Herr Dr. Derbolowski.
Die Alltagswerkstatt, ja.
Ja, bin ich sehr begeistert davon. Ich wollte sagen, ich komme aus einer kinderreichen Familie. Wir waren 10 Kinder und paradiesisch großes Haus, großer Garten. Mhm. Und wir haben selber 3 Kinder, obwohl mein Mann schwerbehindert ist. Ich habe mir nie da groß Gedanken gemacht, ob das geht. Es geht tatsächlich. Und ja, dieses mit den Computerspielen. Also meine Mutter sagte immer, wo ein Kind ist, da haben auch 2 Platz. Mhm. Und ich denke einfach, weil ich so geprägt bin durch die vielen Geschwister, was ich da mitbekommen habe durch meine Geschwister, ich konnte jeden Tag streiten, so viel ich will, wollte, ich konnte mir jeden einen aussuchen. Ja. So ging es meinen anderen Geschwistern auch. Wir konnten so viel miteinander spielen. Ja. Uns da blecken und uns gegenseitig helfen. Ja. Wir haben so viel aneinander gelernt und ich hoffe, dass das bei unseren Kindern genauso war. Mhm. Und man hört ja immer diese sogenannten Einzelkinder. Also ich weiß nicht, ich traue mich das einfach zu sagen. Ich denke, wo ein Kind sind, da haben auch 2 Platz. Und mir tun immer die Kinder, die so allein sind, so wahnsinnig leid. Und dann ist es, sage ich auch mal, mit dem Lernen auch nicht mehr so weit, weil an wem können sie es lernen? Sie haben kein Geschwister, sind ewig einsam und die Erwachsenen immer sind so groß und dann sind sie doppelt gemoppelt, die sind zu zweit. Ja, immer ein Kampf des kleinen Kindes gegen da 2 so große.
Allwissende.
Und ich kann nur empfehlen, statt Computer und diese ganzen 1000 Sachen noch ein Geschwisterl und ewig diese Beruf und Haus und noch ein Luxus, noch ein Auto und die Mutter muss den ganzen Tag berufstätig sein. Also ich kann nur sagen.
Also, dann sage ich mal danke für...
Ein zweites an, die 2 spielen miteinander und es ist ein Segen bis in die ganze Ewigkeit.
Ja, das ist sicher richtig, dass wenn Kinder mit anderen Kindern lernen, dass sie natürlich altersgemäß bestimmte Dinge lernen. Das stimme ich zu und deswegen ist es ja auch durchaus sinnvoll, dass Kinder in den Kindergarten gehen. Also nicht nur zu Hause aufwachsen, besonders bei den Gegebenheiten, die wir eben heute haben, mit den Ein-Kind-Familien oder mit dem Leben in der Stadt, wo Kinder auch draußen nicht so spielen können, aufgrund der Gefährdungssituation durch den Verkehr und so weiter, ist das natürlich sehr sinnvoll, dass sie dann in einem bestimmten Rahmen auch die sogenannte Mehrkind-Familie als Kindergarten erleben. Das erlebe ich auch bei meiner Enkelin, die ja bisher jedenfalls auch noch Einzelkind ist. und die eben hier ganz andere Dinge lernt und auch sehr viel Spaß hat dabei. Das kann ich also so nur unterstreichen. Allerdings ist es so, wir müssen uns auch nach der Decke strecken und wir müssen uns überlegen, erst in unserer Zeit, wo wir eben viele Ein- oder Zwei-Kind-Familien haben, was könnten wir eigentlich tun, um hier den Kindern kindgerecht zu helfen, dass sie ihre Talente fördern. Und das ist nicht so ganz einfach.
Ja, danke schön für Ihr Plädoyer.
Ja, danke. Aber mein Mann, der hat selber drei Geschwister gehabt und die Mädchen haben mit Flaschen gespielt, ja, weil sie keine Puppen hatten. Aber ja, ehrlich gesagt, dann lieber Flaschen und keine Puppen.
Ja.
Aber dann lebendige Geschwister, die sind zu viert und die helfen sich heute noch gegenseitig.
Ja, das ist, verstehe ich. Nur wir können natürlich, wir müssen sagen, das ist gut und das ist vielleicht auch erstrebenswert. Nur ist es eben heute in vielen Fällen anders. Und da müssen wir eben dann auch sehen, wie kommen wir denn dann damit zurecht. Okay?
Verstehe, okay.
Ja, danke schön.
Ja, danke schön.
Auf Wiederhören und danke für Ihre Plädoyer für die mehrköpfige Familie.
Im Übrigen, Sie haben Sie noch einen Punkt angesprochen, den wir hier schon wiederholt hatten, aber nicht so ausgesprochen haben zu dem Thema. Das ist nämlich die Frage der Überforderung durch zu viel Spielsachen, durch zu viel Dinge, die den Kindern ins Zimmer gelegt werden, die ja alle geliebt werden wollen, mit denen sich allen vertraut gemacht werden muss. Und das kann auch eine Überforderung sein. Das heißt, für Kinder ist es gar nicht so wichtig. Die machen aus allem irgendetwas. Also man weiß das aus Kindergärten und in einem Buch habe ich, glaube ich, darüber auch was geschrieben, dass es nicht darauf ankommt, ihnen viele spezielle Dinge zur Verfügung zu stellen, sondern ein paar Grunddinge. Also auch aus Bauklötzchen oder sonst was machen die interessantesten Dinge oder aus dem Ast oder was
ja,
im Stein,
oder
den sie finden.
Ich habe jetzt Kontakt zu einer Mama, die hat einen einfachen Stoffbeutel und einfach Deckel Joghurt.
So ist es,
drinnen.
Ja, und da gibt es also,
rasselt.
Für Kinder ist der Erfindungsreichtum unermesslich, also das soll vielleicht auch an der Stelle etwas entlasten, dass wir Kinder nicht unbedingt fördern, indem wir ihnen übermäßig viel bereits Fertiges geben, sondern lieber so ein Grundmaterial und dann ihnen zur Seite stehen und ihnen zeigen, wenn sie nicht weiter wissen, was man zum Beispiel mit Holz machen kann und so.
Jetzt haben wir noch die Frau Weidner in der Leitung. Sie haben uns aus Augsburg angerufen.
Ja, genau. Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Dabulowski. Erst möchte ich mich bedanken für das Thema. Ich finde das ganz prima, dass Sie das auch mit ins Radio stellen. Ich hätte drei Punkte, die mir ganz wichtig wären, anzufügen. Ich bin Krankenschwester und ich arbeite in einem Verband mit, der sich einsetzt, dass eine neuroimmunologische Erkrankung in Deutschland anerkannt wird. Fängt an eigentlich mit einem Virus, Sie, Frau Böhler, kennen es wahrscheinlich, CFS-ME. Und in dieser Erkrankung hat man also ganz große Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Das ist vor allem bei Kindern auch so. Hat große Probleme mit der Schule. Und bei meinem Sohn, das wird jetzt ganz so anmerken wollen, also das alles, was man ihm halt aufgezwungen hat, vor allem, wo er auch nicht konnte, da kam es dann wirklich irgendwann zu einer Verweigerung. Aber ich sehe jetzt schon, dass das eigentlich eher ein gesunder Prozess ist, dass
Richtig.
Man da was verweigert, was
Richtig.
Einfach nicht geht und zu sich selber steht. Ich finde das da auch ganz prima und möchte auch gleichzeitig vielleicht Mut machen, weil ich habe eben eine Freundin, die ist Sozialpädagogin, die aus der gleichen Erkrankung kommt und die hat also sehr gekämpft in Psychiatrien und psychosomatischen Klinik um die Anerkennung. Es war ganz schwierig, sie konnte sich gar nicht mehr konzentrieren, aber der liebe Gott hat das alles wunderbar gemacht. Es ist rückläufig. Sie hat, also es geht ihr jetzt sehr, sehr gut. Inzwischen kann sie die Erkrankung annehmen als Parameter, der ihr zeigt, wenn irgendwas einfach auch zu viel ist.
Ja,
und
sehen Sie.
Hat jetzt eben ihr Theologiestudium als Zweitstudium mit 45 wirklich mit 1,0 abgeschlossen.
Okay.
Und da möchte ich einfach Mut machen. Und was mir nur wichtig ist, dass ich einfach denke, man sollte die Menschen immer, also aus der christlichen Seite, so wie es Jesus Christus auch gemacht hat, da abholen, wo sie stehen und auch akzeptieren, was sie sagen, was geht und was nicht. Dann kommt dort die Lust wieder.
Da haben Sie recht, sodass ich aber den Punkt gerne noch rausholen will, den Sie gesagt haben, dass es eine gesunde Reaktion des Kindes sein kann, die uns als pathologisch erscheint.
Ja.
Dass es einfach sagt, ich habe die Schnauze voll, ich mache einfach zu. Das ist mir zu viel, das will ich nicht und das würde mich kaputt machen. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Ja, da kämpfen wir eben drum, dass die Menschen anerkannt werden, wenn sie sagen, ich kann das jetzt nicht, weil ich habe das auch bei meinem Sohn gesehen, dass er eigentlich möchte und dass es überhaupt nicht so ist, dass der da reinrutscht und gar keine Lust mehr zu haben, weil ich denke, das ist, wie Sie gesagt haben, in uns angelegt, dass wir alle gerne was machen wollen.
Also ich möchte da nur auf hin, dass ich meine, dass wir die Tendenz zwar haben, viele solcher Dinge als in Richtung krankhaft zu sehen, sie aber in Wirklichkeit, wenn man genau nachguckt, gesunde Reaktionen sind. Okay? Und dass wir eben diese gesunden Reaktionen als solche auch wirklich achten und wertschätzen lernen.
Genau, der letzte Punkt, den ich mir furchtbar gern anfügen würde, ich habe mir den Film Alphabet angeschaut, das ist auch mit dem Gerald Hüther, das trifft genau diese gleiche Thematik. Ja. Also ist alles enthalten, was Sie auch gesagt haben. Ich glaube, das wäre wichtig, wenn viele Menschen das anschauen würden und hoffentlich auch versuchen, umsetzen zu können, was halt in ihrer Macht steht.
Ja, Herrn Professor Hüther, den kenne ich sehr gut. Wir sind kennen uns gut und er ist ja einer der Neuroimmunologen oder Neurobiologen, die da auch sehr großen Wert, so wie ich, auf den christlichen oder auf den Glaubenshintergrund legen und sagen, dass das eben alles der Rahmen ist, in dem das stattfinden muss. Und insofern kann ich auch hier Hörern und Hörerinnen nur empfehlen, Gerald Hüther ist sicher ein sehr interessanter und hilfreicher Autor.
Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank und alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit.
Danke.
Ja,
wiederhören.
Dankeschön auch für diesen Filmtipp, das Alphabet, sicherlich über YouTube herunterladbar oder ansonsten im Internet zu bestellen. Ja, wir hätten jetzt noch Zeit für weitere Hörer aus Buxtehude, also oben aus dem Norden. Frau Sturer, grüße Gott.
Ja, grüße Gott. Also ich habe eine Frage. Und zwar haben wir zwei Enkel, wunderbar gewachsen, herrliche Kinder. Und da wollte ich noch was dazu sagen, dass die eine Dame das sagte mit zwei Kindern. Also die zweite, die lernt so viel von der ersten. Und die kann manchmal Dinge besser machen als die erste. So ungefähr ist das. Ja, ja, die sind im Alter ziemlich nah.
Ja.
Ja, aber meine Frage ist folgendes. Wir sind oft zu Besuch oder sie sind hier. Mhm. Die Kinder, sie haben das schon angemerkt, man soll also die Kinder fragen, was möchten sie essen?
Mhm.
Ja, die Schwiegertochter macht das sehr oft und sehr viel.
Mhm.
Und wir sind Eltern, die im Krieg groß geworden sind. Bei uns wurde nicht gefragt, wir waren froh, wenn was auf dem Tisch
was
war.
Gab, ja. Klar.
Und es fällt uns immer schwer, damit umzugehen.
Ja.
Es ist auch so, wenn Sie kommen, dann heißt es ja, das essen die Kinder nicht, das essen die Kinder nicht.
Ja.
Können Sie uns da einen Rat geben?
Ja, also ich stelle zum Beispiel fest, dass mein Enkelkind manches nicht isst. So höre ich das. Und wenn es dann kommt und ich ihm das dann gebe beim Essen, wo es mir so besonders gut gerade schmeckt,
dann
essen sie etwas völlig problemlos, von dem man gesagt hat, das essen sie nicht.
Ah ja.
Das ist das Thema dieses lustvoll Vorleben.
Ah ja.
Und das andere Thema ist die Schwierigkeit in einer Überflussgesellschaft. Ist es eben so, dass wir hier ganz was anderes lernen müssen. Wir müssen eben viel mehr lernen, Auswahl zu treffen und zu entscheiden. In der Zeit, wie Sie sagten, wo Sie groß geworden sind, da gab es den Überfluss nicht, da gab es die Frage gar nicht. Da war die Entscheidung, satt werden oder nicht satt werden, egal mit was. Okay? Und das Umgehen mit dem Überfluss, das ist für die Kinder durchaus nicht leicht. Ja, wir wissen ja selber, stellen sich vor, Sie gehen in einen Laden und sollen sich entscheiden, was für eine Bluse Sie nehmen. Und da hängen 200 Stück. Und das ist dann wahnsinnig schwierig, hier dann zur Entscheidung zu kommen und zur richtigen Entscheidung. Und so fordern wir unsere Kinder auch manchmal zu viel an der Stelle. Also lieber als was möchtet ihr essen, ist Alternativen zum Beispiel anzubieten. Und darüber hinaus gibt es eben nichts weiteres.
Mhm. Ja,
also sonst kommen wir in eine Situation, die daraus begründet ist, dass wir Menschen von Natur aus und gesunderweise Schmerz und Unlust vermeiden wollen. Das heißt, wir kommen dann zu einer Monoernährung, die dann nur noch aus Fritten und Ketchup besteht, weil alles andere müsste die Arbeit des sich Vertrautmachens damit, des Kennenlernens und so weiter mit sich bringen. Und das macht natürlich nicht primär Lust.
Oh,
okay?
Genau.
Und deswegen ist es mit der Auswahl da schon so ein Problem. Okay?
Auch so, dass man einfach auch mal was essen muss, was einem nicht so schmeckt, dann isst man weniger.
Zum Beispiel, aber ich würde mal so sagen, wissen Sie, das Angebot einfach verringern. Und nicht, es gibt 10 verschiedene Möglichkeiten. Das ist eine Überforderung. Also wenn ich mir gestern war ich mit jemandem zusammen, da waren wir in einem Lokal, da gab es also nur 10 Speisen auf der Karte, sagte die Begleitung zu mir. Also das ist mal ein angenehmes Lokal. Mhm. Ja. Nur wenig Angebot, da fällt es mir leicht. Und dann gehen sie in ein anderes, da haben sie 50 oder 100 Speisen drin, da sitzen sie da und sagen, ja, was soll ich denn nun essen? Das lockt mich und das lockt mich. Mhm. Verstehen Sie?
Ja.
Das heißt, in der Wirtschaft im Übrigen wissen wir das. Wir wissen, dass man den Leuten nicht zu viel anbieten soll, sondern vielleicht 2, maximal 3 Dinge. Dann werden sich für eins entscheiden. Wenn man 10 Dinge anbietet, dann entscheiden sie sich für keins, weil es zu schwierig ist. Und sehen Sie, das ist auch diese Situation. Also sagen Sie zum Beispiel für die Kinder, wenn sie das wollen, es gibt das oder das, ja. Also es gibt meinetwegen Pommes frites oder Reis oder Kartoffeln oder Reis oder Nudeln. Das als Angebot, 2 Möglichkeiten, was willst du? Sonst sagt das Kind, na ja, jetzt haben sie also, was weiß ich, Salzkartoffeln und Reis als Möglichkeit. Und das Kind sagt, ich will Fritten. Dann stehen sie erstmal wieder da, ne? Und sind dann nachher die Böse. Also machen Sie es lieber andersrum. Im Übrigen freut es mich sehr, dass Sie angerufen haben, denn es weckt in mir Erinnerungen. Ich habe schließlich vor langer, langer Zeit mal in Buxtehude Abitur gemacht.
Ach, danke bloß.
Ja, Halle-Pagen-Schule. Ja,
Halle-Pagen, genau. Ja. Das einzige Gymnasium früher.
Ja, ja. 1966
ja,
war
ja,
das.
Ja, ja. Wir sind Wahl. Buxtehude, also wir sind nicht von hier, aber
macht
wir
nix.
Leben schon die längste Zeit hier.
Na ja. Gut.
Ich
alles
wollte
klar.
Noch anmerken, dass es ja auch die Gefahr ist bei diesem Überfluss, dass die Kinder verwöhnt werden, dass ihnen alles erspart bleibt. Ja, und später ja hat man die Sorge, dass die Kinder im Leben nicht zurechtkommen.
Das ist eine berechtigte Sorge, wie alles Verwöhnen keine Liebe ist. Ja.
Ja, es ist ein Nachgeben und es ist ein Vereinfachen. Ja, es muss auch
es macht sich das Leben bequemer,
genau,
auf Kosten der anderen, weil und man nimmt den anderen die Chance, es selber lernen zu können, was mühsamer ist. Das habe ich auch in dem Buch, glaube ich, in einem meiner Bücher jedenfalls beschrieben, wie diese Prozesse dann ablaufen. Also herzlichen Dank und Grüße nach Buxtehude.
Ja, danke schön für Ihren Anruf.
Ja, danke.
Und das wäre sicherlich auch noch mal ein eigenes Thema, Herr Dr. Derbolowski, nämlich wann biete ich meinem Kind einfach Möglichkeiten an, weil ich es auch fördern möchte, und wann verwöhne ich mein Kind? Und
richtig, ist sicher mal ein Thema. Mir ist noch ein Punkt sehr wichtig, dass gerade für Erwachsene, wenn Erwachsene lernen, dann passiert es eben, dass sie sagen, und das merke ich in der Therapie eben häufig, sie lernen, dass ein bestimmtes Verhalten vielleicht nicht gut war und ein anderes besser wäre. Aber sie sagen, das habe ich ja nur 40 Jahre gemacht, das kann ich ja so einfach nicht ändern. Das heißt, sie sagen, ich lerne zwar was, aber was nützt mir das in der Praxis, da ich die Änderung sowieso nicht vollziehen kann. Und hier möchte ich mit dem Vorurteil und dem Irrglauben aufhören, dass solche Änderungen langfristig sein müssen, sondern das kann ganz schnell und blitzartig gehen. Und da möchte ich ein kleines Beispiel dazu sagen. Wenn Sie, Frau Böhler, von zu Hause zum Beispiel hier zum Sender fahren, dann tun Sie das relativ häufig und Sie fahren immer den gleichen Weg, nehme ich an.
Stimmt.
Ja?
Gut erkannt.
Und nun, ja, so sind wir ja alle, weil das haben wir als richtig erkannt und das ist bequem und da brauchen wir auch nichts mehr dazulernen, das wissen wir. Und nun treffen wir uns und ich frage Sie, wie fahren Sie denn hierher? Und Sie sagen mir so und so und ich sage zu Ihnen, wissen Sie, da gibt's inzwischen einen Weg, der ist sehr viel kürzer und sehr viel schöner. Was machen Sie dann?
Wenn ich ein Ja-Aber-Mensch bin, würde ich sagen, Ja-Aber.
Ja, das Ja-Aber verstehe ich ja schon. Würden Sie ihn sich anhören?
Ja, natürlich, ich bin interessiert.
Würden Sie ihn sich anhören, ja. Sehen Sie? Und wenn Sie nun noch nicht in Ihrer Neugier gehemmt sind, dann werden Sie sagen,
oh, klasse, hätte ich gar nicht gedacht.
Moment, das gucke ich mir mal an, nicht wahr? Ich fahre diesen neuen Weg mal. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt, was der sagt. Man kann ja niemand heute trauen oder so. Selber erfahren, erproben ist gut. Also fahren Sie diesen neuen Weg. Und nun machen Sie die Erfahrung, gleich beim ersten Mal, dass der tatsächlich schöner, schneller und angenehmer ist. So, was machen Sie am nächsten Tag? Fahren Sie Ihren alten Weg oder Ihren neuen?
Na, ich werde natürlich den neuen fahren, Herr Dr. Derbolowski.
Sehen Sie, das würde man sagen. dass das eigentlich normal ist für einen klugen Menschen, nicht wahr? Und würde Ihnen das schwerfallen, den neuen Weg zu fahren?
Nein, überhaupt nicht.
Naja, ein bisschen vielleicht, weil es noch ungewohnt ist. Und Sie müssen noch konzentrierter fahren.
Ja, vielleicht liegt auch der ein oder andere Laden am alten Weg,
ja, den ich gerne aufsuchen Sie müssen, möchte. Aber das Wichtige ist, Sie müssen konzentrierter fahren, weil das ist noch nicht eingeschliffen. Ja, durch die Wiederholung und so weiter. Aber trotzdem würden Sie doch nicht sagen, also weil ich jetzt 10 Jahre den anderen Weg gefahren bin, kann ich den neuen nicht fahren oder es fällt mir wahnsinnig schwer, den neuen zu fahren. Wird doch nicht so sein. Sondern Sie fahren den neuen Weg. Natürlich kann es passieren, wenn Sie mal unkonzentriert fahren, dass Sie sich dann plötzlich auf dem alten Weg wiederfinden und dann sagen, ach ja, ist ja der alte Weg, es war ja nicht, ich mache den neuen. Und so kann man einfach Menschen Mut machen, dass sie sagen, wenn ich eine neue Erkenntnis habe und diese neue Erkenntnis von mir geprüft auch richtig ist, dann kann es mir sehr leicht fallen, beziehungsweise dann kann es sehr schnell gehen, dass ich diesen neuen Weg sofort an die Stelle des alten setze. Und da muss ich nicht lange warten und lange zögern. Also ich nehme wieder mein Beispiel, dass Sie jetzt sagen, also gut, in den nächsten 3 Jahren nehme ich an, dass ich den neuen Weg mal fahren werde oder dass ich dahin gelange. Okay, das wollte ich noch zur Ermutigung sagen. Lernen, haben wir gesagt, kann leicht sein, wenn es eben motiviert ist, wenn wir die richtigen Angebote haben, wenn wir die Liebe zu dem Neuen haben und wenn wir die Liebe zu uns haben, dass wir uns das gönnen, dass wir uns Lebensreichtum gönnen, dass wir uns gönnen, mit den Talenten zu wuchern, ohne danach zu viel zu schielen, ob es den anderen gefällt. Und das andere ist, die Erkenntnis muss dann natürlich, die Lernerkenntnis, in die Tat umgesetzt werden. Und wenn wir uns das schmackhaft machen, dann wird es uns sehr rasch gelingen, zu einem erfreulichen und fröhlichen Leben zu kommen. Das ist eines der Inhalte, die wir zum Beispiel eben in der Psychopädie und in den Beratungen machen, dass die Menschen relativ rasch zu anderen Sichtweisen des Lebens kommen, damit, das bezeichne ich als Erkenntnisse, und dann zu ihrer Überraschung feststellen, dass allein diese Erkenntnis sie nötigt, ihr Leben anders zu gestalten, nämlich in der Weise, wo es ihnen besser geht und wo sie weiterkommen in der Erfüllung ihrer Ziele mit Lustgewinn und damit auch mit Ausschüttung von Glückshormonen.
Und vor allen Dingen, dass man auch einen Blick hat und immer wieder bekommt für neue Ziele und auch Freude und Lust daran.
Die Aufgabe des Lebens, macht euch vertraut mit allem. Ja? In diesem Sinne kann man den Hörern und uns nur wünschen, dass wir genügend Selbstmotivation haben, dass wir nicht mehr als Erwachsene darauf warten, dass andere uns motivieren und dass wir in jedem Ding Gott erkennen, den wir ja finden und kennenlernen möchten.
Dankeschön, Herr Dr. Derwolowski. Das war die Alltagswerkstatt für heute mit unserem Werkstück Das Lernen. Kann Lernen leicht sein? Mit dieser Frage haben wir uns heute auseinandergesetzt, liebe Zuhörer. Und Dr. Derwolowski ist Bestsellerautor zusammen mit seinem Vater von dem Buch Liebenswert bist du immer, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Weitere Bücher sind aus seiner Feder entstanden. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann gehen Sie doch ins Internet auf unsere Homepage www.horeb.org oder suchen Sie nach der Website von Herrn Dr. Derwolowski, die Sie natürlich auch auf unserer Seite finden. Sie ist dort verlinkt. Möchten Sie Herrn Dr. Derwolowski persönlich kennenlernen? Er lebt und wirkt hier in der Nähe von München in Germering und auch die Angebote, Vortragsangebote finden Sie auf unserer Homepage oder rufen Sie meine Kollegen vom Radio Horeb Hörerservice in Balderschwang gerne an. Die Rufnummer, das ist die 08328, die 921110. Das ist die Rufnummer, unter der Sie alle Fragen, die Sie rund um Radio Horeb, das aktuelle Programm oder der jetzigen Alltagswerkstatt haben. Ich sage nochmal die Nummer vom Hörerservice 08328. 921110. Diese Sendung kann natürlich auch heruntergeladen werden. Sie steht Ihnen als Download zur Verfügung. Sie wurde aufgezeichnet oder natürlich auch ein CD-Mitschnitt kann bestellt und weitergegeben werden. Dankeschön, Herr Dr. Derwolowski, dass Sie unser Gast waren. Noch zum Abschluss ein Wort aus der Heiligen Schrift. Jesus sagt, Amen, das sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das sind starke Worte. Und vielleicht so die Einladung, auch wenn es um das Lernen geht, ja, werden wie wir wie die Kinder, lassen wir uns da von Jesus einladen, bewahren wir uns die Freude, die spielerische Freude, das zu lernen, was sozusagen vor unseren Füßen liegt, und denken wir nicht daran, was wir lernen müssten und noch können müssen, sondern lassen wir uns auf das Spielerische ein, und dass wir dann mit einem Schmunzeln und mit Freude im Herzen sagen können, ja, man lernt eben nie aus. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.